Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Heute sprechen wir über Filmlizenzspiele. Herzlich willkommen hier im Game Talk. Ich möchte dir zuerst meine Gäste hier vorstellen. Eine bekannte Stimme und zwei neue. Ich beginne mit dem Leo. Du bist zum ersten Mal hier. Hi Leo.
Hallo.
Dich kann man kennen von Giga Games, von Gamona, vielleicht auch von Eurogamer, früher noch von Time to 3. Du bist jetzt freier Autor. Was habe ich noch vergessen?
Nicht viel. Ich habe früher lange gepodcastet mit dem Random Encounter, einen wöchentlichen Gaming-Podcast gemacht und mittlerweile bin ich ab und zu wieder bei Time to 3 zu hören, was ich damals mitbegründet habe. Ansonsten nicht viel. Ich sitze so vor meinem örtlichen Supermarkt und ihr könnt mir Geld in die Mütze werfen.
Dann auch neu hier zum ersten Mal im Game Talk ist der Phil. Hi Phil.
Hi.
Du machst ein sehr, sehr schönes Konkurrenzprodukt zum Game Talk. Das nennt sich One More Level Gamer Podcast. Ich habe aber Glück, das ist auf Schweizerdeutsch. Also klaust du mir nicht so die ganze Hörerschaft weg, nur so den Teil aus der Schweiz?
Genau, genau. Ja, genau. Wir machen auch schon ein paar Jahren unseren Podcast. Und ja, genau, ähnlich wie du, über alles, was so rund um die in der Game-Szene läuft.
OneMoreLevel.ch, da kann man das Ganze finden.
Genau.
Du bist auch für Digitech aktiv, darf man das hier sagen? Ich habe das ja, neulich zufällig rausgefunden, du hast was über Workstations geschrieben.
Ja, genau, das durfte ich da. Ich schreibe da oft über Games, wir machen da, das nennt sich Content Marketing. Davor war ich normaler Game-Redaktor, also Digital-Redaktor für 20 Minuten und Watson, so eben Schweizer Newsportale. Bin dann so in den Online-Shop gerutscht mit Digitech.
Ja, wer in der Schweiz schon mal irgendwie eine Grafikkarte gekauft hat oder so oder irgendwas, das mit Strom betrieben wird, der wird das kennen.
Genau.
Last but not least ist, wenn es irgendwie um Filme geht, natürlich hier sofort gesetzt, ein Platz reserviert für den Wolfi. Hi Wolfi.
Yay, freut mich, dass immer an mich gedacht wird.
Du gehörst ja quasi schon zum Inventar, da muss man gar nicht mehr viel sagen. FlipTheTruck.com, wer sich für Filme interessiert, soll da mal reinschauen, beziehungsweise der kennt es sowieso schon. Übrigens auch noch One More Level und so weiter, wenn du Links suchst, dann guck mal in die Shownotes zu dieser Episode, weil da werde ich alles nochmal auflisten, ganz bequem, dass du da dir das nicht irgendwie merken musst. Oder guck gleich schon mal in die Beschreibung in deinem Podcatcher, da ist das wahrscheinlich schon alles drin. gametalk.fm/filmlizenzspiele wäre sonst die URL für dich im Web. So, soviel zur Begrüßung. Jetzt würde ich vorschlagen, steigen wir doch ins Thema ein. Wie immer mag ich das, wenn wir hier irgendwie so mit einem historischen Anfang einsteigen, damit wir den Bildungsauftrag unseres Podcasts hier auch erfüllt haben. Ich persönlich habe nicht gewusst, wann das erste Filmlizenzspiel erschienen ist. Leo, du hast irgendwie gesagt, du hast sogar eine Anekdote zu dem Ding. Das heißt, du hast wahrscheinlich gewusst, das erste mir bekannte Filmlizenzspiel, also Spiel, das direkt auf einem Film basiert, stammt aus dem Jahre 1976, nennt sich Death Race und basiert auf dem Film Death Race 2000 von 1975. Ich habe beides nicht gekannt. Ich hoffe, euch ging es da auch so.
Also ich hatte von Death Race schon mal gehört, sagen wir es so, und es taucht öfter mal in anderen Listen und anderen Diskussionen auf, aus einem ganz anderen Grund, nämlich, dass Death Race einer der ersten Gewaltskandale war in der Videospielgeschichte, weil du in dem Spiel mit einem Auto Leute umgefahren hast und die wurden dann zu so kleinen Kreuzen, kleinen Grabsteinen de facto. Und das war für 1976er Verhältnisse, war das was Neues, sagen wir es so, und ziemlich brutal. Und was ich interessant finde an der ganzen Sache ist, wie wir sehen an deiner wundervollen Recherche, Joel, ist, dass auch das nur ein Jahr erschienen ist nach dem eigentlichen Film. Das ist zeitlich, finde ich, sehr interessant, weil wir reden gleich noch über über die zeitlichen Abstände zwischen Spielen und ihrem Film.
Ja.
Und ja.
Gewaltskandal, ganz interessant. Ich werde noch ein Video in die Shownotes hauen, wo man ein bisschen Gameplay sieht. Also es ist schon echt schwierig, da bei so einem uralt Arcade-Spiel von Gewalt zu sprechen. Also das sind einfach so ein paar Pixel und komische Geräusche auf dem Bildschirm. keineswegs irgendwo da zu verorten, wo man sich vielleicht heute denken würde, wenn man von Gewalt spricht. Hm. Aber trotzdem hat es scheinbar schon gereicht, um da die Mamas und Papas nervös zu machen.
Auf jeden Fall, ja.
Wusste ich nicht, danke. So richtig los ging es dann ein paar Jahre später um Tron rum. Ich sage jetzt mal 1980, 81, 82, 83. So darum hat dann die ganze Geschichte mal Fahrt aufgenommen mit diesen Filmlizenzspielen. Wir sind da noch bei Intellivision, Atari 2600, Arcades immer noch natürlich. Da hat das Ganze angefangen, weit vor meiner Zeit. Entsprechend habe ich mit den Spielen auch gar nicht so viel Erfahrung. Ihr seid, glaube ich, auch nicht so viel älter als ich. Hat es irgendwer von euch mal geschafft, irgendwie sowas ganz Altes auf einer Arcade noch zu spielen?
Also wir hatten den Atari 2600 und die Intellivision, die hatten wir. Also mein Bruder hatte die, aber ich glaube, wir hatten keines dieser Lizenzspiele, wenn es mir recht ist. Aber so rein von der Qualität der Spiele und so, da hatten wir die doch schon auch gezockt.
Okay, cool. Ja, hoffentlich die Dinger nie weggeworfen, weil heute sind die ja wieder voll trendy.
Ja, natürlich schon, aber mittlerweile den einen wieder gekauft.
Ah, okay, immerhin. Ja, gut. Ja, jetzt fertig, historischer Teil, Bildungsauftrag erfüllt. Wir setzen hier ja quasi voraus, dass so Filmlizenzspiele grundsätzlich oder sehr, sehr oft mal einfach schlecht sind. Gut, das müsst ihr uns da draußen einfach mal glauben. Das ist ein alternativer Fakt. Alles andere ist Fake News. Entsprechend wollen wir jetzt hier wissen, ja bitte, warum? Habt ihr da gerade so Ideen oder was ist vielleicht für euch so der Hauptpunkt, weshalb so viele dieser Filmlizenzspiele am Ende einfach schlecht wurden?
Naja, ich habe gerade überlegt, ob es eben wirklich nur ein Gerücht ist. Wenn es ein Gerücht ist, dann ist es anscheinend stark genug, dass James Cameron persönlich sich bei Avatar äußern musste, dass er diesen Trend beenden wird. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin Casual Gamer, ich habe quasi, wenn ich Spiele gespielt habe, waren es meistens eben Lizenzspiele und das war immer so eine halbherzige Angelegenheit. Also du hast quasi den Film zwar nachgespielt, du hast aber irgendwie gewusst, dass das waren eh immer die gleichen Levels, du hast halt eben irgendeinen Spider-Man-Skin gehabt oder irgendeinen Batman-Skin hast verprügelt, aber es ist zwar zum Zeitpunkt des Filmes rausgekommen, aber anscheinend war nicht genug Zeit, dass da wirklich viel Arbeit reingesteckt wurde, um die Deadline zu haben, weil man ganz ehrlich, wer kauft sich das Videospiel zu Batman Begins, wenn der Film quasi letztes Jahr rausgekommen ist? Also ich glaube aber Zeitdruck, weil man muss ja auch die Filmproduktion bedenken. Die Gameplay-Designer brauchen die Character-Designs, die müssen wissen, wie schaut der Joker aus und das können sie nicht 3 Jahre vorher oder sowas, weil der Film da wahrscheinlich noch in den vielleicht, wenn er überhaupt produziert wird. Also einfach, ich glaube, die Zeit ist mal das erste ganz große Thema.
Ja, das sehe ich absolut auch so, ja.
Also ich hätte auch gesagt, dass ich glaube, irgendwie wird da gar nicht genug Wert drauf gelegt. Also ich denke mal, wenn ein neuer Film entsteht, dann haben die schon, würde ich mal meinen, genug Vorlaufzeit, dass die könnten ein Studio engagieren könnten und dem auch genug Zeit geben. Ich glaube, später gab es ja auch genug positive Beispiele. Aber ich glaube, das ist wirklich einfach ein Ausschlachten von... Es gibt einen Film, wir könnten noch ein Spiel dazu machen, das können wir verkaufen, relativ gut, müssen nicht so viel investieren oder wir wollen nicht so viel investieren, weil wir wissen, dass sich dann das gut verkauft. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist ziemlich kalkuliert mit Aufwand Ertrag.
Das würde ich sogar unterstreichen. Also ich glaube nicht nur, dass es nicht so ist, dass es denen egal ist, dass die Filmspiele, ob die gut werden oder nicht. Ich glaube, sie werden bewusst schlecht produziert, weil der Name des Films ja bereits das Verkaufsargument ist. Mhm. Es fließen keine Gelder, um irgendwie die Spielemacher zu unterstützen. Es wird nicht genug Zeit gegeben und sowas, weil es egal ist. Weil wenn ich irgendwie Blockbuster XY rausbringe, dann reicht es schon, dass das das Spiel ist zu, ja, eben dem Film. Da ist es, glaube ich, gar nicht gewünscht, dass das Spiel gut wird. Und wenn zum Beispiel ein Spiel nicht parallel zu einem Film erscheint und nicht zum Kino-Release fertig werden muss, dann sieht die ganze Nummer schon wieder ganz anders aus. Und dann beginnt irgendwie eine zeitliche Sache, dass die Spielemacher Zeit kriegen. Und dann geht es auch tatsächlich um die Qualität des Spiels, weil du nicht mehr sagen kannst, hey, es kommt gerade das absolute Ober-Popcorn-Kino raus und wir bringen das Spiel dazu raus, sondern hey, wir müssen jetzt ein Spiel rausbringen, zu einem Film, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und das Spiel ist aber auch gut. Das schneidet in der Fachpresse gut ab. Und heutzutage Internetzeitalter, Word of Mouth, Leute unterhalten sich drüber oder so. Es muss ein bisschen Qualität abgeliefert werden.
Ja, Ich kann das alles unterstreichen, was ihr gesagt habt. Also gerade finanziell ist das so eine Art, wie soll man das zusammenfassen? So Trittbrettfahrer, wir hijacken gleich noch die Werbekampagne für den Film, weil dann läuft das Ganze schon mal, dann müssen wir fürs Spiel nicht mehr selber irgendwelche Plakate aufhängen. Wenn Leute schon den Ice Age-Film im Kino kennen, dann werden die auch das Spiel irgendwie wiedererkennen und gut ist. Noch besser, wenn natürlich dann der Film beliebt ist, dann vermutet der Laie möglicherweise auch, dass das Spiel besser ist, weil die Vorlage ja gut ist, dann kann ja das Spiel dazu gar nicht schlecht sein, also wird es mal gekauft. Ich würde mal so ganz naiv auch in den Raum werfen, dass vielleicht auch ein Stück weit ein Weg für Eltern, die vielleicht überhaupt nicht wissen, welche Spiele ihre Kinder vielleicht mögen, dann denken die, ah ja, hier Madagaskar oder Ice Age oder so, das war doch so ein hübscher Animationsfilm und hier mein kleiner Junge hat den gemocht und ich fand den Film eigentlich auch ganz okay und der hat ja noch so eine Playstation hier, nee, Nintendo, genau, das heißt ja immer Nintendo bei den Eltern, der hat ja Nintendo zu Hause, hier gibt's ein Spiel dafür, ja, das wird schon passen, gut. Irgendwie so stelle ich mir das oft vor und so werden dann die Verkäufe gemacht oder liege ich da vielleicht voll falsch?
Im Wesentlichen werden Spieler halt in solchen Situationen zu einfach einem weiteren Stück Merchandise. Ja, also sie sind genauso, kommt der neue Harry Potter Film raus, dann ist das Spiel dazu nichts anderes als der falsche Zauberstab oder die Schuluniform, die du dir zu Hause irgendwie hinhängen kannst und dem wird dann halt genauso viel Aufmerksamkeit gewidmet. Aber Spiele kommen halt noch mit einem weiteren Versprechen um die Ecke, nämlich, dass du die Fantasie im Film zu sein ausleben kannst. Und diese besondere Kombination macht es halt sowohl bei zum Beispiel Kindern, deren Eltern ihnen das Produkt kaufen, aber auch bei Fans des Films macht halt so eine besondere Kombination aus nochmal so einen zusätzlichen Reiz, ja, das Fantasie ausleben, ja. Ich möchte auch ein Zauberer sein wie in Harry Potter und sowas, also kann ich das in dem Spiel wahrscheinlich am besten. Und dieses Versprechen scheint schon zu reichen.
Genau, und ich glaube, die spekulieren natürlich völlig darauf, dass sich eben, wie du auch schon gesagt hast, die uninformierte Masse sich die Spiele holt. Weil eben jeder, der sich ein bisschen mehr für Games interessiert, der kann das ja irgendwo nachlesen. Und der sieht dann, klar, das neue Harry Potter-Spiel ist natürlich kompletter Mist. Aber eben, die Mamas und Papas oder eben auch sonst Leute, die vielleicht nicht so viele Spiele kaufen, ja eben, die sehen einfach, ah cool, es sieht doch Harry Potter, sieht cool aus, kauf ich mir.
Leo, du hast ja genau den Punkt angesprochen, der dem Wolfi, glaube ich, auch wichtig ist. So dieses, ich will einfach wie im Spiel sein. Wolfi, du würdest das entsprechend unterstreichen.
Ja, also das ist für mich als jemand, der wirklich fast nichts außer GTA spielt. Also immer, wenn es ein neues GTA gibt, kaufe ich eine neue Konsole. Das ist irgendwie so mein Lebensrhythmus.
Oder ein Telltale-Spiel zu Game of Thrones. Dann kommt ja, genau, der blöde Joey und nötigt dich, das Ding zu spielen.
Genau, und das ist quasi wirklich dieses, ich vertraue der Marke und ich finde die Idee interessant, quasi in diese Welt einzutauchen. Aber muss man jetzt sagen, ich habe auch halt auch als Kind gern ein paar Dinge gespielt, die ich auch cool gefunden habe von Filmen. Also es ist nicht so eine Self-Punishing, dass alles scheiße war. Man hoffte dann doch im Endeffekt, dass es gut ist, aber die Enttäuschungen, die sind halt dann meistens stärker.
Wobei so extrem wie bei dir jetzt das ist, dass du dir für GTA die neuen Konsolen kaufst, aber ich glaube tatsächlich, dass Leute wie du, keine Beleidigung, vielleicht die Zielgruppe sind von Filmspielen, weil, seien wir mal ehrlich, Hardcore-Gamer, die ein bisschen länger als 2 Wochen schon Videospiele spielen, die haben doch mittlerweile ein Gespür dafür, wenn irgendwie der neue Triple X rauskommt und die bringen parallel sofort zum Kinostart ein Spiel raus, dann weiß doch ein erfahrener Videospieler einigermaßen, woran er ist. Klar, es gibt Überraschungen, es gibt ab und zu mal ein gutes Spiel, aber im Großen und Ganzen ist das Stangenware. Und das weiß man. Und ich glaube tatsächlich, dass Filmspiele, da ist das Zielpublikum, sind die Filmfans. Und umso besser, wenn das Zielpublikum des Films noch Kinder waren, dann ist das Publikum so richtig verzauberhaft, so dass man irgendwie ihnen die Illusion verkaufen kann. Aber im Großen und Ganzen sind es wahrscheinlich schon deshalb keine guten Spiele, weil dort keine kritischen Spieler dran sitzen, sondern eben die Filmfans, die die Filmfantasie leben wollen.
Ja. Die brauchen vielleicht kein gutes Spiel, wenn die da einmal irgendwie den Harry Potter steuern können, dann ist der Anspruch vielleicht schon erfüllt, dann reicht's dann auch.
Hat gereicht.
Um vielleicht hier noch eine andere Kiste aufzumachen, die hier aber sehr gut reinpasst, vielleicht haben wir auch noch ein Problem, dass sich gewisse Filme einfach ganz schlecht in ein Spiel umwandeln lassen. Ja, Jump'n'Run, das geht vielleicht bei so Actionfilmen relativ gut. So, ja, ich baue irgendwie so ein Level nach und dann die Gegner nach und dann musst du da irgendwie durchhüpfen. reicht heute oft auch nicht mehr. Das ist dann eine Herausforderung bei manchen Filmen. Wie mache ich da ein Spiel zu? Und daran scheitern dann wohl auch viele, gerade wenn die Zeit dann knapp wird.
Hätte ich jetzt aber gesagt, ist, glaube ich, weniger das Problem. Also ich meine, so bei Matrix zum Beispiel verstehe ich, das scheint mir jetzt auch eher so ein bisschen komplex zu sein. Wie willst du da denn das Filmfeeling einfangen? Aber bei den meisten Filmen, sagen wir so, bei den Spielen, die von über Filme gemacht werden und die dann schlecht sind, würde ich meinen, ist das nicht der Grund, die Vorlage, sondern eben, die sind einfach schlecht gemacht. Aber ich meine, ein Harry Potter Spiel, das scheint mir jetzt ein relativ einfaches Prinzip zu sein und gibt es ja auch genug in der Art, eben halt ohne den Namen Harry Potter.
Das zur Verteidigung von Hollywood. Natürlich ist niemand blöd genug, ein Spiel machen zu wollen zu, was weiß ich, 12 Years a Slave. Aber hoffentlich. Ich sag das jetzt einfach so. Ich habe nicht
das passiert. Das Allerschlimmste.
Ich hoffe, es gibt kein 12 Years a Slave oder Schindlers Liste Spiel. Das würde ich sehr, sehr schlecht finden. Aber
ihr habt hier zuerst gehört.
Das wird sich dann vielleicht gerade wieder öfter verkaufen.
aber es gibt zum Beispiel sehr, also wir reden oftmals von actionreichen Filmen und so weiter und so fort. Es gibt, glaube ich, trotzdem Filme, die sehr actionreich sind und wo man die Action-Komponente gut übertragen könnte in ein Spiel, wo aber der Film trotzdem noch von anderen Sachen lebt als nur von der Action. Ist jetzt kein Film, sondern eine Anime-Serie, aber ist ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Attack on Titan zum Beispiel hatte letztes Jahr, glaube ich, ein Spiel, das gut war von der Action-Komponente her und die Action hat Spaß gemacht. Aber mir persönlich hat halt gefehlt, dass mir beim Manga und beim Anime von Attack on Titan, da waren wesentlich mehr Komponenten drin, die das Ganze für mich ja interessant gemacht haben. So eine echt dunkle Grundstimmung, die eben erzählerisch aufgebaut wurde, was in dem Spiel immer nur bedingt geht. Ein Mysterium, was ich zu dem Zeitpunkt natürlich schon kannte und so weiter und so fort. Und ja, das Spiel war letztendlich Hack- und Schnetzel-Action. Es hat zum Beispiel auch von den individuellen Kämpfen, die in Manga und Anime passiert sind, hat es eine Menge Wert ausgenommen. Einfach deshalb, weil du in einem Videospiel kannst du nicht alle 2-3 Stunden mal einen Kampf haben und dann ist wieder gut, es sei denn, du spielst Shadow of the Colossus, aber das führt zu weit, sondern du musst halt permanent Action liefern. Und dadurch wurden die einzelnen Begegnungen mit diesen namensgebenden Titanen, waren zum Beispiel vom, wie wir Amerikaner sagen, vom Impact her, ne? Also von der Wucht und der Wichtigkeit dieser Kämpfe her, waren sie wesentlich flacher. Und ja, das wäre zum Beispiel, was mir einfallen würde, dafür, dass sich nicht alle Stärken des jeweiligen Films vielleicht übertragen lassen in ein Spiel, weil ein Film eben mehr ist als nur seine Action-Szenen, selbst ein Action-Film.
Das stimmt. Ja, und gerade wie du schon gesagt hast, Filme mit wenig Action, ja, da muss man sich dann irgendwas anderes überlegen, was man da transportieren will in dem Spiel. Wäre nicht ganz einfach.
Es gibt ein, zwei Beispiele, wir kommen später noch vielleicht zu.
Aber jetzt würde ich vorschlagen, hauen wir doch mal drauf. Name and Shame, das machen ja alle irgendwie immer gerne. Schlechte Lizenzspiele. Wenn wir jetzt schon gesagt haben, ja, Filmlizenzspiele, die sind ja quasi immer schlecht, müssen wir jetzt auch so ein paar Beispiele nennen. Die einen von uns haben auch mehr oder weniger Erfahrungen gemacht mit solchen Spielen. Um so das Berühmteste gleich vorwegzunehmen, da gibt es ja, glaube ich, sogar schon so einen Dokumentarfilm dazu. Das E.T.-Spiel für den Atari 2600, das soll ja so schlecht gewesen sein, dass es in der Wüste vergraben worden ist. Und nicht allzu lange her haben sie es dann ausgegraben. Habe ich selber nie wirklich gespielt. Ich habe da schon so ein bisschen Videos und so gesehen. Soll aber unglaublich schlecht sein. Hat das wer von euch mal einfach so aus Nostalgie, Horizonterweiterung, ich bin der krasseste Nerd, irgendwie Weiterbildungsgründen mal gespielt?
Also ich habe es mal eben über Emulator habe ich es einmal gespielt. Also so wie mir das eben, man hat einen Vergleich fast nicht mehr, weil eben ich habe es nicht in der Zeit gespielt, aber es schien mir jetzt nicht wahnsinnig viel schlechter als die andere, also als andere Atari-Spiele. Und das ist eigentlich auch das, was ich denn sonst von Leuten gehört habe. Es ist bestimmt ein schlechtes Spiel. Ich glaube, der musste das in, glaube ich, 2 Monaten programmieren. Und eben, also das war selbst für die Zeit damals halt extrem wenig.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Natürlich gilt E.T. immer als das Paradebeispiel und als der Auslöser der großen Videospielkrise in den 80ern. Also es war ja wirklich ein ganzer Crash des Marktes, der nach E.T. eingetreten ist. Aber E.T. war nicht allein verantwortlich. Das muss man halt auch mal sagen. Und damals waren sowohl Filmlizenzspiele als auch andere Spiele, da waren wirkliche Gurken dabei. E.T. war der letzte Auslöser, weil E.T. einer der größten Filme war und der Absatz dieses Spiels demzufolge auch wichtig war und sowas. Aber ich habe es auch mal versucht zu spielen und ja, es ist Schrott. Aber das ist es bei weitem nicht das einzige Spiel oder Filmlizenzspiel aus der Zeit, von dem man sagen könnte, dass es absoluter Schrott ist. Es war nur eben der größte Fail, das größte auf die Nase fallen, was dem Videospielmarkt passieren konnte. Und insofern ist es in seiner Bedeutung einfach gewachsen.
Genau.
Ja, ich empfinde das auch so. Es ist mehr so die Galionsfigur für so eine Bewegung. Und heute ist, ja, heute vielleicht schon nicht mehr, aber eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, es war einfach cool, so zu sagen, E.T. sei schlecht, weil halt alle sagen, das sei so schlecht. Also finde ich es auch schlecht. Dann gehöre ich irgendwie so dazu. Ja, E.T. war das Schlechteste. Ja, gut. Und gespielt haben es wahrscheinlich die wenigsten. Ich habe es zum Beispiel auch nie richtig gespielt.
Würdest du damit sagen, dass Leute im Internet nicht wirklich das machen, sondern nur einer Masse folgen und nachplappern? Das verstehe ich nicht.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Völlig unbekanntes Phänomen.
Das sind diese Fake News, glaube ich. Dann aber zu Spielen, mit denen wir ein bisschen mehr Zeit verbracht haben.
Trespasser war vielleicht der Grund, warum ich nie wieder Computerspiele gespielt habe. Ich weiß es
oh,
nicht.
So schlimm.
Nein, aber ich habe da damals hat es das Screen Fun noch gegeben. Das war damals das Magazin und die haben so einen Beitrag eben über Trespass gegeben. Ein Spin-off von Jurassic Park nach Jurassic Park 2. Du strandest auf der Insel und quasi die Physik soll ursuper sein. Es gibt keine Story, es ist rein Survival. Und ich bin da ein Jahr auf dieses Spiel gewartet und da hat die Fantasie natürlich freien Lauf, wenn sie da reden, mit was man alles machen kann und mit der Physik und quasi wirklich die Natur ist ein Feind. Also so, jetzt könnten wir es vielleicht schon machen, aber damals war es halt echt nicht möglich. Und das Spiel war so schrecklich, die Physik-Engine. Also du konntest teilweise 2 Meter große Kisten mit der linken Hand heben, aber es war nicht möglich, eine Metallstange, so eine 50 Zentimeter große hochheben. Wenn dir dein Berg, wenn du ins Level kommen bist, und du bist falsch gegangen und die Kisten sind zusammengefallen, war es nicht mehr möglich, über die Wand drüber zu klettern. Wenn du deine Waffen hattest und ins nächste Level kamst, weil natürlich die Map war begrenzt wegen Speicher, dann hattest du keine Waffen mehr. Und dann sind aber Levels, wo du am Anfang von 2 Raptoren attackiert wirst. Und das ist einfach, es war so unmöglich, dass ich beim dritten Level schon geglaubt habe, das Spiel ist aus. Weil ich habe ungefähr ein halbes Jahr für die ersten 3 Levels braucht. Es war wirklich, und ich habe noch einen 5. Also wieder dann, da bist du nämlich dann in dieser Jurassic Park Basis, wo sie immer sind am Ende vom Film, wo dann die Helikopter kommen. Und ich habe mir gedacht, naja, ich meine, ich habe auch ein halbes Jahr gespielt. Das könnte jetzt der Schluss sein. Und dann erfährst du, nein, du musst irgendwo anders hingehen. Und dann habe ich aufgehört. Das war einfach, nein, das mache ich nicht.
Trespasser hatte auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es hatte auch aus der Ego-Perspektive diese Gummihand von deiner Protagonistin.
Ja, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm.
Und das war ziemlich übel. Es ist 1998 rausgekommen und hatte, glaube ich, sehr, sehr wenig, also sie hatten nicht genug Entwicklungszeit und dann haben sie es, glaube ich, mehrfach verzögert.
Und ewig verschoben. Es war wirklich ewig.
Ja, ja, und dann haben sie es irgendwann rausgebracht und es war halt trotzdem überhaupt nicht fertig. Mit einer ganz schlechten Dinosaurier-KI irgendwie wurde.
Aber das einzige Coole war bei Trespasser, wenn sich der Raptor, wenn du tot warst, ging das Spiel weiter und du hast den Raptor zuschauen können, wie er dich isst. Und dann ist es manchmal passiert, dass der Raptor auf den Abzug gestiegen ist mit seiner Kralle und sich erschossen hat. Das war das einzige Coole an dem Spiel.
Ja, ich hatte tatsächlich eines für den Super Nintendo. Hieß auch einfach nur Jurassic Park. Ja, war für mich damals super schwer, weil ich es halt einfach nicht verstanden habe und ganz frustrierend war es. Jetzt habe ich vorhin mal schnell gegoogelt und ich sehe, da gibt es einen Speedrun, 53 Minuten und der ist da durch. Und ich habe irgendwie 53 Minuten lang immer wieder etwa den ersten Gegner gesehen, weil der mich einfach mal gefressen hat, sobald ich da im Gebäude drin war und nicht wusste, was ich tun musste. Ich weiß nicht, ob man das Spiel als schlecht bezeichnen kann. Wahrscheinlich war auch einfach ich damals zu schlecht, aber wirklich Spaß gemacht hat es mir deshalb nie.
Also mir ging es da genau gleich, aber ich hatte das auch nicht selber. Ich habe das immer mit meinem Cousin gespielt und natürlich wollten wir unbedingt das Jurassic Park Spiel spielen und irgendwie sah es ja auch cool aus und es gab Dinos und so Zeug, aber eben, ich keine Ahnung gehabt, was man tun muss und eben ständig wird man nur gefressen und eben hat nur den Elektroschocker oder irgend so ein Mist. Ja, also das war einfach Schrott. Behaupte ich jetzt mal.
Ja, aber ausgesehen hat es wirklich gut. So draußen war so mehr oder weniger Vogelperspektive, relativ bunt. Man ist da in diesem Jurassic Park unterwegs und wenn man dann in Gebäude reinging, wurde das so Doom-mäßig. Also so Pseudo-First-Person und dann konnte man da irgendwie gegen Dinos kämpfen, wenn man wusste, wie es geht. Ja, und ich bin, wie gesagt, da immer gestorben. Keine Ahnung, ob es da irgendwie Level gibt oder so. Das war so Pseudo-Open-World. Ich kann es so schlecht beurteilen, weil ich einfach nie irgendwas erreicht habe. Ja, und dann, ich weiß nicht mal mehr, was das Ziel war. Es ging, glaube ich, einfach um Dinos töten. Boah.
Eier sammeln habe ich irgendwie im Kopf, aber eben.
Ja, du musstest irgendwie Eier sammeln und am Ende musstest du mit dem Hubschrauber von der Insel fliehen. Aber ja, das ist, ich sag mal, das hat ein anderes Problem, nämlich wenn du ein sehr junges Zielpublikum hast und dann ein bockschweres Spiel machst und ich habe es hier noch irgendwo rumzuliegen, das Jurassic Park Spiel, es ist wirklich bockschwer, dann ist das fast ein bisschen zielverfehlt. es muss halt auch ein bisschen Zugänglichkeit gewahrt sein und naja, das Spiel war, ich würde nicht sagen, dass es schlecht war, aber es war wirklich sauschwer.
Ich möchte in den Raum werfen, nicht zur Diskussion, nur ganz kurz ein Trivia-Ding. Eine Freundin von mir ist absoluter Gamer. Und die ist der Meinung, dass Findet Nemo das schwierigste Spiel aller Zeiten ist. Also es gibt anscheinend Spiele, die nicht für Kinder designt sind. Weil sie ist wirklich der Meinung, das kann ein Kind nicht spielen.
Das habe ich auch groß umschifft. Also ein Spiel, wo Findet Nemo draufsteht, werde ich wahrscheinlich nie spielen. Ja, Leo, du hast mal noch gesagt, Man in Black, das hat dir damals ganz, ganz gut gefallen.
Ja, weil ich halt auch noch ein kleiner Stippke war und das Faszinierende ist, wenn man so jung ist und sich dann irgendwie ein Lizenzspiel von seinen Eltern erbettelt hat, dann manchmal beißt man sich dann halt auch einfach durch, ne? Und dann hat man auch Spaß. Gott verdammt noch eins, ich habe so lange auf das Spiel gewartet. Man in Black erzählt halt einfach die Story des Films nach. Du spielst, ich glaube, du kannst drei verschiedene Charaktere spielen und rückblickend betrachtet ist es ganz furchtbar. Damals haben die Augen geleuchtet und alles war super, aber rückblickend betrachtet ist es wirklich, wirklich furchtbar. Unter anderem, weil ja, so, das meine ich zum Beispiel mit, man muss die Spiele von Filmen ein bisschen ableiten oder ein bisschen aufpeppen, weil wenn ihr euch an Man in Black, den Film, erinnert, es ist nicht so, dass da alle zwei Meter ein Alien kommt, was man über einen Haufen ballern muss, sondern es sind so verschiedene einzelne Schlüsselszenen, wo dann viel Action passiert. In Man in Black hast du deinen Charakter mit so einer, wie wir Videospieler sagen würden, Tank Control, also eine Panzersteuerung, wo du ganz klobig irgendwie dich drehen kannst nur und so, durch Levels gespielt und es war ziemlich schlimm. Es war dröge, es war das klassischste aller Stangenware Tie-In-Spiele, die man sich so vorstellen kann. Es hat keine eigenen Qualitäten gehabt oder sowas. Also das ist halt so ein Ding, wenn ich es durch die Nostalgiebrille betrachte, dann sage ich, Mann, habe ich das damals viel gespielt und heutzutage sage ich, oh Mann, habe ich das viel gespielt. So viel Lebenszeit, mit der ich was anderes hätte. Ja, ich hätte ein Instrument lernen können oder sonst irgendwas, aber nein, ich habe mich durch Man in Black durchgelitten.
Ich finde auch in Zeiten vor dem Internet war man sich ja noch nicht bewusst vom Frust der anderen. Also mittlerweile weiß man ja quasi, okay, viele Leute teilen meinen Schmerz, es ist nicht meine Schuld. Aber du hast ja früher das nicht wissen können, wie scheiße das alles ist.
Ich weiß noch, ich hatte damals eine PC Games Ausgabe, wo das getestet war und da hatte es einen Wertungsschnitt von irgendwas in den 50ern. Das hätte mir vielleicht kurz denken geben sollen. Aber ich war jung und meine Eltern wollten einfach, dass ich die Schnauze halte und ja, dann habe ich es gespielt und heutzutage mit ein bisschen mehr Erfahrung würde ich mir das vielleicht nicht mehr holen.
Ja, ja. Ja, Magazine gab es ja früher schon oder beziehungsweise früher noch, müsste man bald sagen. Aber die habe ich mir jetzt auch nicht immer gekauft, weil die waren damals schon teuer und ich hatte ja kein Geld. Und dann war man wirklich teilweise der Meinung der Eltern ausgeliefert, was die dann halt zu Weihnachten oder zum Geburtstag da gebracht haben. Ich war da sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Keine Ahnung wie. Aber ich habe eigentlich immer gute Spiele bekommen, so für den oder das Nintendo 64 seinerzeit vor allen Dingen. Da kam dann so Banjo-Kazooie und so zu Weihnachten. Also ich kann mich echt nicht beklagen. Die hatten da immer ein gutes Händchen. Geht es jetzt nur mir so oder sind diese Beispiele für schlechte Spiele eher älter? Liegt das jetzt daran, dass es heute nicht mehr so viele schlechte Filmlizenzspiele gibt? Oder liegt es einfach nur daran, dass wir halt heute kurz hier Google, YouTube, Let's Play, Twitch-Stream, irgendeine Wertung googeln, Metacritic und dann sehe ich gleich, ja, das Spiel ist irgendwie gut oder irgendwie schlecht und deshalb falle ich da einfach nicht mehr rein.
Als Filmgeher muss ich sagen, dass wir sind vielleicht älter und ein bisschen intelligenter, Aber die Information, glaube ich, ist nicht der Grund komplett. Weil wenn es danach ging, würden Adam Sandler-Filme auch kein Geld einspielen. Aber es hat sich irgendwie verlagert. Ich glaube halt einfach, dass so die richtig crappigen Lizenzgames sind irgendwelche Mobil-Dinge, die man ja, für die man jetzt aktiv kein Geld zahlt. Aber quasi die Casual-Gamer sind ja mittlerweile auf den Mobil-Devices und da ist viel lukrativer, sich permanent zu chargen, als wenn du verlangst, 60 Euro für irgendein Film-Tie-In-Spiel zu Findet Nemo oder sowas.
Ja, kann gut sein.
Also ich glaube, extrem viele so Lizenzspiele gibt es nun einfach mobile, aber mir scheint schon, dass es immer noch viele, ich glaube, es geht immer noch genug Verfilmungen oder eben Spiele über Filme, aber ich denke auch, es liegt daran, dass man heute sich einfacher informieren kann, dass es ein bisschen weniger gibt, aber vielleicht ist einfach auch generell der Markt überflutet, also ich meine, es gibt einfach generell viel, viel mehr Spiele. Aber mir scheint schon, dass es doch von den meisten oder von vielen Filmen, zumindest in diesen typischen Marvel und so, den großen Blockbustern, Transformers und so, da gibt es immer noch, jedes Mal gibt es da Spiele. Mhm. Transformers muss man sagen, dass es sogar nicht mal so schlecht war. Zumindest das eine.
War for Cybertron, oder?
Ja, ich glaube das, ja.
Ja, genau. Das ist ganz witzig, weil die sind nicht so ganz direkt auf den Filmen basierend. Aber das dritte Teil davon, das ist dann... Das hat dann sich die Michael Bay-Lizenz geholt und das war dann auch schlecht.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Also ich würde definitiv zustimmen, dass es weniger geworden sind, das erstmal. Nicht, dass es sie nicht mehr gäbe, aber sie sind oftmals kleiner geworden. Ihr habt Mobile gesagt. Eins der schlechtesten Videospiele 2016 zum Beispiel war Ghostbusters für die PS4. Das ist totaler Schrott. Das hat einen Metacritic-Schnitt von 30. Ich glaube, ich weiß nicht ganz, ob es direkt auf dem Film basiert oder nicht, aber auf jeden Fall ist es natürlich auf der Welle des Films.
Aber dann ist es eine gute Verfilmung, also ein gutes Spiel, eine gute, eine gute Adaption.
Ein dem Film getreues Spiel.
Genau.
Tja, hey, das will ich jetzt nicht so stehen lassen. Ich fand Ghostbusters okay.
Nee, ich fand den auch nicht so schlimm.
Ihr dürft Ghostbusters nicht schlecht finden, sonst seid ihr alle Sexisten. Ich warne euch jetzt.
Schon klar. Jedenfalls, der Punkt ist, sie sind weniger geworden. Ich denke, das ist schon, das Internet und die Möglichkeit, sich schnell zu informieren, spielt bestimmt eine Rolle. Aber auch, denke ich, dass das Medium und sein Zielpublikum ein bisschen gewachsen ist. Es gibt mehr erwachsene Gamer als je zuvor. Das Medium ist mittlerweile, rein finanziell ist es größer als das Filmbusiness. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht mehr so leicht, diese Wegwerfprodukte, weißt du, was ich vorhin Stangenware genannt habe, einfach so rauszuhauen.
Ich denke mir auch, es ist einfach so, wenn du die Computerspiele kriegst, die man sogar ich kriege mit, wenn ein neues Assassin's Creed kommt. Das ist ein gigantisches Marketing, das ist ein riesiger Hype, das ein Videospiel generieren kann. Und wenn du quasi jetzt als Filmwerkstatt deine Videospiele machst, dann ist es eigentlich für dich ein Mehraufwand, wenn du sowas rausbringen würdest wie Assassin's Creed. Also wenn du diesen Hype haben willst, den Computerspiele haben, dann müsstest du noch mehr Geld in dein Marketing und alles reinschießen, für was Computerspiele mittlerweile in der Werbung und sowas sind. Und ich glaube, das ist quasi so eine Kosten-Nutzen-Rechnung auch, dass du denkst, ja, okay, das bringt uns nichts, weil wenn's dein Computerspiel nur halbherzig ohne Hype bewirbst, dann wird's wirklich niemand kaufen.
Ja, und die Zielgruppe für Videospiele ist halt mittlerweile auch anders. Sie ist insgesamt älter geworden, es gibt mittlerweile erwachsene Spieler. Es ist nicht mehr so wie früher, wo man einfach im Samstagmorgen-Cartoon-Programm einen schönen bunten Trailer ausstrahlen musste und alle Kinder wollten alles haben. Sondern heutzutage ist sowohl das Marketing von Videospielen als auch die Art, wie Videospiele designt werden, ist hat sich auch ein bisschen in die höheren, so in die um die 20 Sachen verlagert, vom Alter her. Und das ist... Ja, es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so leicht, irgendwie leichtgläubigen Kindern Taschengeld aus der Tasche zu ziehen oder halt, dass ihre Eltern anmelden.
So Weihnachtswünsche da abzugreifen.
Ja, sowas.
Ja, weil Taschengeld, ich weiß noch, bei mir früher, also so ein Spiel war unerreichbar teuer.
Ja.
Also Taschengeld, ich musste mir da nicht mal die Mühe geben zu sparen. Das war jenseits. Da kam nur Weihnachten und Geburtstag in Frage und alles andere war sowieso, war hoffnungslos.
Ich meine, die Sache, wenn man einfach mal sich vergegenwärtigen will, wie sehr sich Videospiele entwickelt haben. Die PC Games hat bei GTA 1, beim allerersten GTA, noch geschrieben, das gehört auf keinen Fall unter den Weihnachtsbaum, weil immer noch so in den Köpfen drin war, dass Videospiele Kinderprodukte sind. Und wer würde heutzutage auf die Idee kommen, dass GTA an Kinder vermarktet ist? es hat sich sehr entwickelt. Und ich denke, das hat einen großen Einfluss.
Ja, damit wir hier nicht nur so ein negativer Podcast sind, sondern auch euch vielleicht sogar noch ein paar tolle Spieletipps zu Filmlizenzspielen hier abgeben können, wollen wir jetzt noch ein paar gute Spiele erwähnt haben und dann vielleicht auch noch die Lösung finden. Ja, wie bitteschön macht man denn so gute Spiele zu Filmlizenzen? Leo, du hast da sogar mal einen Artikel geschrieben zum Thema 10 gute Filmspiele. Ich werde den natürlich verlinken in den Shownotes.
Das ist sehr lieb.
Jetzt wollen wir aber noch so ein paar persönliche Beispiele erwähnen. Ich habe da vor allen Dingen eines, das wäre Spider-Man 2. Ist sehr, sehr schnell abgehakt. Open World quasi, ja, und mit Spider-Man. Also man kann da frei umherspringen, umherschwingen. Spielt da so halb irgendwie den Filmen nach, nicht wirklich linear und so, also nicht so ganz nah am Film, aber zum Film, ganz klar. Ja, und war halt einfach super. Ja, Spider-Man, Open World, da in, was war es, Manhattan, herumschwingen, Gegner besiegen mit diversen Moves, war einfach gut. Ja, kann ich empfehlen, wer das irgendwie mal wo sieht, für kleines Geld kann sich's ja mal holen und in eine PlayStation einwerfen.
Nicht die PC-Version, die wurde ganz schlimm geschnitten, kein Open World und ist ganz, ganz furchtbar.
Oh krass, wusste ich nicht mal. Ja, danke für den Tipp.
Ja, weil ich hab's auf der PlayStation gespielt beim Freund, hab mir dann die PC-Version gekauft und erst im Nachhinein gelesen, dass das alles nicht drin ist. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wie unterschiedlich diese Spiele sind. Ganz schlimm.
Okay. Damit ich hier meine Liste noch schnell abschließen kann, GoldenEye kennt sowieso jeder, muss man nicht so viel dazu sagen, war ein super Spiel seinerzeit, ja, heute vielleicht sogar noch, ja, No-Brainer.
Bei dem Spider-Man-Spiel finde ich halt interessant, es kommt ja demnächst wieder ein Spider-Man-Spiel raus, ob sie diese Stärken nochmal einfangen können, ne? Dieses Gefühl, Spider-Man zu sein und so, das wird sehr spannend.
Ja, die wissen ja, wie es geht, das kann ja heute nicht schwerer sein, als es seinerzeit war.
Ja, aber seitdem ist halt auch kein Spider-Man-Spiel mehr rausgekommen.
Also keine guten, es gab ja viele, viele schlechte noch dazwischen.
Ja, eben. Das ist so die Sache. Mir persönlich liegen vor allem zwei Filmversoftungen am Herzen, die ich gerne zumindest erwähnt haben möchte. Eine ist Blade Runner von 1997.
Oh ja.
Sehr, sehr interessant, weil Blade Runner auch nicht so ein Film ist, bei dem man sagen würde, ja klar, dazu kann man problemlos ein Spiel machen, einfach Replikanten wegballern links und rechts, sondern ein wirklich cleveres, nonlineares Adventure mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten, irgendwie 16 verschiedenen Enden oder irgend sowas, volle Sprachausgabe, voll cinematisch, Originalschauplätze und Charaktere aus dem Film und dennoch nicht genau die Filmstory, sondern so eine Parallelstory zu der Filmstory, aber sehr, sehr, sehr gut. Und da wir schon in der Adventure-Richtung sind, kein Gespräch über gute Filmspiele darf zu Ende gehen, ohne dass man Indiana Jones und der letzte Kreuzzug von Lucas Games erwähnt, Lucas Arts. Ich meine, das ist was Hauseigenes, ne? Lucas Arts, früher Lucasfilm Games, ist halt, ne, die hauseigene Firma. Das ist ein Adventure-Klassiker und das ist so auch richtig, richtig gut geworden. Und selbst wenn man den Film gespielt hat und dann einfach im Spiel nochmal die Story des Films nachspielt, du weißt nicht sofort alles auswendig oder sowas, aber du hast vielleicht eine bessere Idee, was du machst und ist witzig und alles und das wäre einfach das Beispiel, was ich noch gerne erwähnt hätte.
Das habe ich auch schon von vielen Seiten empfohlen bekommen. Ich habe ja persönlich immer so ein bisschen meine Probleme mit diesen Point-and-Click-Adventuren, weil die Rätsel oft so unglaublich unlogisch zu lösen sind, dass ich nie auf die Idee komme. Ich hatte da auch mit den Monkey Island-Spielen so meine Probleme, aber ja, das ist dann eine andere Geschichte.
Ja, ich würde hier nur noch eben, das ist, also Mad Max ist ja auch nicht ganz genau, ja eben, das ist vielleicht wieder das, was im letzten Teil noch kommt, aber sonst hätte ich das hier noch angebracht für, ich fand ein gutes Beispiel, ich weiß, das hat nicht allen gefallen, das ist glaube ich vom vorletzten Jahr, wenn es mir recht ist, aber eben das fand ich, hat so die Welt von Mad Max extrem gut angefangen und eben halt, sah halt geil aus und irgendwie, du kannst dann deine Karre aufmotzen. Ja, dann war halt so die ganzen Prügeleinlagen und so, die waren dann schnell repetitiv, aber insgesamt hat es mir doch dann irgendwie gut gefallen, obwohl ich so die mit den offensichtlichen Mängeln leben konnte.
Noch ein altes, das auch recht gut war, ich habe es nie richtig durchgespielt, Aladdin, das war noch aus der Zeit, wo noch gar nicht wirklich sicher war, dass da jemals ein gutes rausfällt, aber das war ein gutes
Meinst du, hast du das Super Nintendo oder das Mega Drive-Spiel gespielt? Weil die sind unterschiedlich. Von anderen Machern.
Oh. Da kann man sich jetzt streiten, welches der beiden besser ist.
Ich habe es auf Windows 3.1 gespielt.
Ich habe es für den Super Nintendo damals gespielt und es hat mir gefallen. Es gibt da Leute, die sagen, nee, Mega Drive war viel besser. Schöne Grüße da an die Jungs vom Echo Crowd Podcast. Andere sagen, nee, Super Nintendo Version war viel besser. Auf das Eis will ich mich gar nicht rauswagen.
Nein, nein, ich wollte nur wissen, welche Version es war. Und ich persönlich denke, dass sie beide gut waren. Sie waren von unterschiedlichen Machern und sie waren auch recht unterschiedlich, aber ich fand sie beide cool. Ich wollte es nur wissen.
Weil ja schon Lucasfilm angesprochen wurde und es fällt dann auch in das, was Peter Jackson gemacht hat, aber und schließt sich auch mit dem, was am Anfang gesagt wurde. Es gibt diese Produktionen, die einfach den Film bereichert haben, wo sich wirklich jemand damit beschäftigt hat, wie fängt man einen Film ein in ein Spiel. Und das war für uns, war das Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, war einfach so geil. Also das war so richtig, da hat man, ich meine, okay, Aragorns Schwert hat nie geleuchtet im Film und hat nie Raketen geschossen, wenn man das Upgrade hat, aber who gives a fuck? Also das war wirklich so ein Spiel, was einfach, das haben wir so oft gespielt, was einfach unpackbar viel Spaß gemacht hat. Und das hat im Vergleich zu den anderen Spielen halt den Vorteil gehabt, das hat eine Vorlaufzeit gehabt, weil die Herr der Ringe Designs waren ja alle fertig. Also die Trilogie war ja fertig, bevor sie ins Kino kommen ist. Insofern haben sie mehr Zeit gehabt bis zum dritten Film. Das war halt irgendwie der Vorteil und der Peter Jackson war halt wirklich jemand, der sich auch damit beschäftigt hat. Also der hat wirklich auch, da ist wirklich eingewirkt worden. Ich glaube, sie haben sogar die Synchronsprecher vom Film auch verwendet im Original. Heißt nichts, ist oft der Fall, aber es war trotzdem irgendwie so nette Details und auch mit den Motion Captures, dass die Bewegungen von Viggo Mortensen halt wirklich eingefangen werden. Das hat schon was ausgemacht. Wenn du siehst, er macht den gleichen Schlag, den der Aragorn auch im Film hat, da fühlt man sich halt einfach wirklich im Spiel drin. Und das war wirklich, wirklich toll. Also das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Ich glaube, hatte das nicht sogar so viel Vorlaufzeit, dass da Szenen drin waren aus dem Film
ja,
und dass
das Spiel rauskam? Ja, es waren Szenen im Film, ja.
Ja, aber ich glaube, da war es doch, war es nicht so, das Spiel kam kurz vorm Film raus und es gab dann Szenen im Spiel, die du erst später im Film sehen konntest?
Nein, sowas, nee, es waren immer, also wir haben ja auch die Spiele, auch beim zweiten Teil, haben wir gehofft, quasi neues Bildmaterial zu sehen, aber es war quasi meistens Trailer-Material. Also auch das, die Zwei-Türme-Spiel, das Ende von Helms Klamm, das waren wirklich merkwürdige, nicht nonsensical Trailer-Shots, aber was halt war bei The Return of the King, das Filmmaterial ist am Anfang viel besser, weil das war ja die zwei Türme noch mit den Ents und Isengard. Da haben sie nicht geizen müssen mit Filmmaterial und das war richtig geil. Wenn du halt wirklich in Isengard bist und so siehst, wie die Ents das halt vernichten, am Ende war es dann sehr vage. Also es war nicht so wie im Film.
Das wäre doch Verkaufsargument Nummer 1 gewesen, wenn du da im Spiel schon Szenen aus dem Film gehabt hättest.
Es waren sicher ein paar willkürliche Dinge drin, aber keine so major. Es war jetzt nicht, dass man sieht, wie der Gollum stirbt oder sowas. Das war alles in Game-Grafik. Spoiler für Herr der Ringe.
Was, Gollum stirbt?
Ja, aber erst nachdem er gesagt hat, dass er Luke Skywalkers Vater ist. Und da wir gerade bei Luke Skywalker sind, Star Wars sollte auch dringend erwähnt werden, wenn es um gute Lizenzspiele geht, weil da gibt es ja haufenweise.
Genau, und so viel Hate wie George Lucas kriegt, ich finde, es wird nie anerkannt, wie sehr George Lucas das schon gecheckt hat. Weil Lucasfilm und so, der hat das gefördert, der hat das verstanden, der hat da können wir jetzt noch diskutieren, ob das wirklich eine Adaption ist, aber Episode 1 Racer, das Spiel wurde die Podracer fährst, das war ja wirklich, wurde mit dem Film entwickelt. Also die Podrace-Szene in Star Wars Episode 1 wurde wirklich wie ein Game designed, dass es plausibel ist, dass es drei Runden gibt, welche Hindernisse gibt es, welche, dass die Tusken Raiders runterschießen. Also da war der George Lucas ein absoluter Vorreiter und hat seinen Leuten genug Freiheit gegeben, dass sie was Neues kreieren. Das ist halt, da will ich den George Lucas schon sehr, sehr, sehr dafür loben. Und ja, wie gesagt, oder 1 Racer kann man jetzt drüber diskutieren, ist das wirklich noch eine Filmadaption? Hatscht ein bisschen.
Fun Fact, den ich hier noch ganz kurz einwerfen möchte. Fleißige Zuhörer, Zuhörerinnen dieses Podcasts kennen den Andy. Der ist übrigens Platz 2, wenn es um den Weltrekord im Any% Nintendo 64 Episode 1 Racer geht. Mit 43 Minuten, 43 Sekunden. Okay. Schöne Grüße an der Stelle.
Nicht schlecht. Ein bisschen traurig, aber nicht schlecht. rauskommen. Selbst wenn du das rausnimmst, gibt es immer noch so viele gute Star Wars-Spiele. Es gibt auch ein paar, die nicht gut sind, klar, aber es gibt im Verhältnis gibt es immer noch sehr, sehr, sehr viele gute. Fängt an mit Rebel Assault und diesen ganzen Nummern. Also fängt noch viel früher an, fängt zu der Zeit von Death Race an, wo du Pixel-Grafik hattest und
ja, oder Super fährt. Nintendo, da gibt es natürlich schon ganz coole Beispiele.
Ja, ja, also Star Wars ist da wirklich...
Aber da ist dann die Frage, wann du sagst, zum Beispiel Rogue Squadron, was für N64 erschienen ist, ist das noch eine Computer, also eine Filmverspielung oder ist das dann schon eine neue Art von Computerspielverfilmung, also eine Computerspielversion eines Filmes?
Das ist sicher ein Grenzprodukt, genau, aber ich meinte so mehr die Super, boah, ich weiß gar nicht, wie die alle hießen, aber es gab eine ganze
Trilogie. Es gibt Trilogie. Super Star Wars und sowas.
Gibt's ja, genau, vom so. Super Nintendo und das waren so ziemlich
okay.
Die Original. Das waren noch so richtig, aber genau die, wie du meinst, davon gibt es ja wirklich auch ganz viele, ne? Also eben das, Batman, Arkham City, Asylum und so, das sind dann eben, da fragt man sich dann, wo hat man sich da bedient? Ein bisschen links und rechts, vermutlich.
Na, aber das sind quasi das, warum wir auch jetzt dann sagen können, vielleicht gehen die schlechten Lizenzspiele wirklich weg, weil das jetzt diese neue Bewegung ist von, man verwendet die Lizenz, aber macht etwas Eigenes damit. Und damit haben wir quasi sowohl für Spieler als auch für Filmfans einen Vorteil. Und ja, das könnte jetzt so quasi diese neue New Wave der Verspielungen sein von Filmen.
Damit leitest du eigentlich perfekt so Richtung Ende über, wo wir uns vielleicht um eine Lösung oder um ein Fazit zu bemühen versuchen. Ist es wirklich vielleicht so, dass man gute Lizenzspiele machen kann, wenn man sich aber von einem starren Film wegbewegt und die Lizenz zwar aufgreift, aber der eine andere Story gibt oder vielleicht sogar das Setting noch irgendwie dreht oder so, halt mehr Möglichkeiten gibt und sich nicht so arg an einen Film binden lässt?
Ja, es gibt halt mehrere Ansätze dort. Es gibt irgendwie, was wir häufig sehen, gerade auch bei den besseren Videospielverfilmungen, ist halt, dass so eine Art Parallelstory erzählt wird. Oder halt, dass das Spiel rein vom Inhalt her, von der Handlung her, ein bisschen quasi ein Nachfolger ist zu einer bestimmten Lizenz. Wir haben uns im Vorfeld ein paar Notizen gemacht in die Richtung und haben ein bisschen überlegt, gehen teilweise auch die Geister durcheinander, aber zum Beispiel Ghostbusters ist so ein ganz klassisches Ding, ist rausgekommen vor dem jetzt neuen Ghostbusters-Film und war quasi von der Handlung her der dritte Teil von Ghostbusters. Und eben weil sie nicht an der Handlung des Films, der Filme klebten oder sowas, konnten sie eine neue Story erzählen. Und schon allein das macht sich nicht nur storytechnisch bemerkbar, sondern auch spielerisch, weil du kannst jetzt einen Konflikt schaffen, wo du wirklich sagen kannst, okay, hier haben wir das Potenzial für zum Beispiel genug Action, um den Spieler bei der Stange zu halten und können gleichzeitig unsere Story so pacen, so von der Dynamik her gestalten, dass sie auf diese Spieldynamik funktioniert. Das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr löblichen Ansatz.
Was auch mit Respekt zu tun hat, weil ich meine, Ghostbusters war ja ein Originaldrehbuch. Das war ja das Drehbuch, was geschrieben wurde für den eigentlichen Ghostbusters, das dann nie gemacht wurde für den dritten. Das heißt, du hast wirklich ein Computerspiel basierend auf einem Film, das mit quasi genug Respekt behandelt wird, dass dort wirklich, da hat jemand sich eine Story überlegt, die auch zu allen Ghostbusters-Filmen passt, die wirklich die Welt bereichert. Also dieses Game macht Ghostbusters 2 besser. Also Ghostbusters 2 macht mir danach ein bisschen mehr Sinn. Und es ist halt irgendwie, gleichzeitig haben sie aber auch sich ausleben können, weil die Schauspieler hätten sie Bill Murray jetzt in Ghostbusters 3 spielen lassen. Bitte, das wäre Geriatriefest. Und so kannst du mit diesem Game quasi deine Nostalgie-Dröhnung voll kriegen, weil sie schauen noch genauso aus wie früher, es hat ein bisschen was Zeitloses und du spielst in diesem alten New York und damit ist das Feeling dieses Ghostbusters viel mehr Ghostbuster als ein moderner Ghostbuster, weil du kannst durch das Computerspiel wirklich zurückgehen. Und ich meine, wer hat nicht den scheiß Kronleuchter runtergeschossen im Hotel? Ich meine, das muss ja sein.
Die Blumen stehen immer noch, sage ich dann nur. Ja, nee, also es ist allein dieses Zurückkehren an alte Schauplätze, also das hättest du in einem Film nie machen können. Und wer Bill Murrays Auftritt im neuen Ghostbusters-Film gesehen hat, der würde dir wahrscheinlich auch zustimmen, dass sie da keine Hauptstory mehr mit den alten Männern erzählen sollten. Und ja, davon abgesehen, dass die keinen Bock hatten.
Na, das ist ja auch ein Zeitargument. Also du kannst quasi, in einem Film ist der Fanservice dann so richtig, du rollst die Augen und denkst, boah, wir verschwenden da gerade 10 Minuten. Aber in einem Computerspiel ist es ja völlig legitim, mal 30 Minuten irgendwo herumzulaufen, was du kennst, weil du so viel Zeit hast für andere Locations. Also es fällt, finde ich, nicht so schlimm auf, dieses ganze, oh, schau mal wie früher und so, weil du eh so viel Zeit hast. Das ist das Coole.
Und es ist halt auch ein anderes Erleben, weil es halt interaktiv ist. Du steckst drin. Und ich wollte schon immer mal durch das Hotel laufen vom Anfang von Ghostbusters 1 und wollte mir den Ballsaal angucken und so weiter. Und ich hätte es nicht gerne gehabt in einem Spiel. Es gab auch furchtbar schlechte Ghostbusters-Lizenzspiele übrigens, das nur so am Rande. Und ja, das war nicht, was ich wollte. Aber wenn mir eine Story eine Gelegenheit gibt, den Film zu erforschen und besser kennenzulernen, dann... Das ist eine Sache, die ich immer mit Kusshand annehme. Das macht eigentlich immer Spaß.
Ja, und ich glaube eben sonst ist wie das, wie wir zu Beginn gesagt haben, es geht halt darum, dass die Spiele gemacht werden, weil man gute Spiele machen will und nicht, dass das primäre Ziel dahinter halt ist, einfach möglichst viel Kohle rauszuholen. Ich meine, dann werden die Spiele meistens schlecht. Und ich finde auch, ich glaube, das Studio hat mehr Freiheiten, wenn es einfach die Geschichte, als den Film als Grundlage nimmt, dann ist man sicher flexibler. Aber manchmal ist es natürlich, wie du auch sagst, macht es natürlich Spaß, wenn man wirklich die Welt oder den Film zum Teil nachspielen kann. Aber ich glaube wirklich, heute ist das sehr, sehr in Mobile Games abgewandert. Da sieht man ja wirklich zu jedem Film praktisch, dass es da noch einen Mobile-Ableger gibt. Lässt sich billig produzieren und wirft vermutlich genug Geld ab. Aber ist okay für uns, glaube ich, weil eben dann können sie ihre Trash-Spiele da machen und die guten Lizenzen werden dann vielleicht aktiv von den Studios übernommen, wie beispielsweise mit Star Wars Battlefront. Das ja doch, finde ich, eine, ja, also ist nicht direkt eine Filmadaption, aber eben, es sind die
Schauplätze. Aber du spielst da schon Szenen nach, also es wäre schwer zu argumentieren, dass Battlefront nicht meine Adaption ist.
Genau, manche
was ist Endor? Ich habe noch nie von Endor gehört.
Also, eben, aber manche im positiven Sinne. Also eben, ich glaube, da haben sie die Grundlage genommen, natürlich eben möglichst viel Kohle rauszuschlagen, weil ja eben auch der im Kino läuft, aber ja.
Ich finde es auch spannend von der Fanservice-Perspektive. Also das ist etwas, was mich als Filmfan absolut stört. Aber quasi ein Computerspiel, als Außenstehend jetzt gesagt, ist für mich ja auch irgendwie so jemand, da umsorgt dich jemand. Jemand will, dass du permanent Freude hast und Erfolgserlebnisse, damit du weiterspielst. Weil ansonsten, man ist eine eigene philosophische Diskussion, weil jetzt ich als Casual Gamer, das ist irgendwie so, ich will ja bei einem Spiel auch diese Szenen wieder haben. Also ich will genauso, wenn ich da gehe, dann kommt der AT-AT und der fällt genauso um wie im Film. Das ist quasi in einem Spiel viel cooler, weil man es selbst erlebt. Und damit hat es irgendwie was Besonderes, als wenn man es passiv als Film anschauen würde. Und da sagt jemand, schau mal, die Szene hast du schon einmal gesehen. Da wirkt es quasi nicht so, in einem Spiel wirkt es, als würde es jemand für mich aufbereiten. So, schau mal, du darfst auch mal. Schau, genau so. Wolltest du das nicht auch mal tun? Todesstern, Lichtschwert, passt schon, danke.
Ich glaube aber wirklich, wenn es um das große Geheimnis geht, wie macht man gute Lizenzspiele? Ich glaube, es ist gar kein so großes Geheimnis. Ich glaube, es ist wirklich so, und das ist ein Trend, den, denke ich, wir auch sehen und weswegen wir das jetzt weniger sehen, dass es schlechte Spiele oder so viele schlechte Lizenzspiele gibt. Es braucht Zeit, es braucht Ressourcen, es braucht Kenntnis des Originalmaterials und Respekt davor. Und dann brauchst du zusätzlich halt noch das Know-how, wie man ein gutes Spiel macht, weil auch das passiert nicht von alleine. Aber wenn all das zusammenkommt, wir haben es bei Return of the King gesehen, wir haben es gesehen eben wie jetzt bei Ghostbusters oder bei den Riddick-Spielen, die wir auch aufgeschrieben haben, Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde, was weiß ich nicht. Sobald Know-how und die Notwendigkeiten, die man braucht, um ein gutes Spiel zu fertigen, zusammenkommt, dann entsteht da auch was. Nicht mit 100%iger Erfolgsquote, aber ich glaube, einfach den Auftrag, ein Videospiel zu einem Film zu machen, ernst zu nehmen, ich glaube, das ist schon der größte Teil des Geheimnisses an der Stelle.
Ja.
Ich glaube, das ist schon tatsächlich der größte Knackpunkt und ein Trend, den wir immer häufiger sehen, was ich persönlich sehr gut finde. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon alles, was es braucht. Da hilft natürlich, wenn der zeitliche Abstand zum Originalfilm gegeben ist. Man verzichtet auf diesen Boom, den der Marketing-Hype für den Film mitbringt. Aber dafür hat man eben die Zeit, ein wirkliches Qualitätsprodukt abzuliefern. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert.
Das würde ich vollends so unterschreiben. Ich würde nur einen einzigen Punkt würde ich da noch anfügen, und zwar die Jungs, die das programmieren, oder die Damen, die sollen auch ein bisschen Mut haben, was Neues draus zu machen und sich von einem Film oder vielleicht sogar von der Lizenz selber auch teilweise ein Stück zu entfernen. Das darf auch noch gegeben sein.
Ich meine, wir haben sie schon angesprochen und wir waren uns auch in der Vorbesprechung nicht sicher, ob das überhaupt gilt, Batman Arkham Asylum. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Spiel ja eigentlich was eine Vertröstung, weil es kein Dark Knight Computerspiel gab, weil Heath Ledger nichts aufgenommen hat fürs Computerspiel. Und man wollte quasi nicht einen Pseudo-Joker jetzt machen. Und deswegen ist das Spiel vertagt worden und dann kam eben Arkham Asylum und es war quasi so ein, besser hätte der Deal nicht werden können, weil Arkham Asylum ist keine Filmadaption, aber sorry, wenn ich das spiele, dann fühle ich mich wie das, was mir Batman-Filme vermitteln. Also auch wenn es nicht direkt eine Adaption der Nolan-Filme ist, ist diese ganze Idee mit dem schleichenden Batman, klar gab es es woanders, aber ich kenne Leute, die schauen eben die Batman-Filme, dann spielen sie Arkham Asylum und sagen, oh, es ist genauso wie die Filme, oh, cool, ich bin so Batman und so. Und das finde ich, so lobenswert, weil bei Ghostbusters ist es cool, aber es ist eigentlich Fanservice, es ist Nostalgie und es ist ein ganz klassischer Shooter mit, du hast so die Bombe, du hast die Stun-Grenades und eben die ganzen Dinge, die du den Shooter kennst, aber mit einem neuen Skin. Und bei Arkham Asylum, das war wirklich ein Gameplay-Element, wo man wirklich sich überlegt hat, wie übersetze ich diese Unbesiegbarkeit von Batman in ein Gameplay, das auch noch spielbar ist und die Leute nicht überfordert. Und das ist so toll, Arkham Asylum, wie es dieses Storytelling, was wir aus den Filmen kennen, so übersetzt, dass du dich vom Spiel nicht beformen hast, weil es ist kein Quicktime-Event, wenn du Batman bist. Du hast noch immer das Gefühl, wow, yeah, und dann block ich den und wow, und wirf drüber. Natürlich macht der Software-Algorithmus im Hintergrund sehr viel Arbeit für dich, aber du merkst es nicht, es ist einfach so cool. Und also ich will viel mehr Spiele wie Batman Arkham Asylum als die anderen Lizenzspiele.
Es ist halt auch schwer, sauer auf ein Spiel zu werden, das dich in Zeitlupe deine Kniescheibe irgendwie auf ein Nasenbein pflanzen lässt und dann, oh ja, yeah, I'm Batman, bitches. Ja, wenn du Quicktime-Batman willst, dann musst du halt Telltales Batman-Adventure spielen, weil da sind die Actionsequenzen alle Quicktime.
Ist es so schlecht, wie ich es mir vorstelle?
Es ist ganz anders.
Ich habe nur die erste Episode gespielt. Es sollte danach besser werden, ich weiß es nicht. Ich fand halt bei der ersten Episode, dass die Bruce Wayne-Passage wesentlich spannender waren als die Batman-Passage, weil es da
um Kommunikation geht. Das Bruce Wayne-Spiel, es ist, glaube ich, nicht das Batman-Spiel.
Ja, ja, das war auch genau meine Überschrift damals. Aber Telltale ist auch eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen sollte, weil die gehen halt mit ihren Lizenzen auch sehr interessant um. Wir hatten Walking Dead von Telltale, wir hatten Game of Thrones. Das sind tolle Spiele, das sind jetzt keine Filme, sondern Serien, aber na, seien wir mal ehrlich. Und sie hatten zum Beispiel auch ein sehr gutes Zurück in die Zukunft-Episoden-Adventure. Mhm. Und das ist zum Beispiel ganz eindeutig eine Filmlizenz. Und da steckt einfach Fanliebe drin, du merkst es. Sie haben Christopher Lloyd als Doc dabei, als Sprecher. Michael J. Fox konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht, aber sie haben einen sehr, sehr guten Sprecher für Marty. Und sie erzählen nicht den Film nach, sondern sie erzählen einfach weitere Abenteuer von Doc und Marty. Und das funktioniert. Es ist gut, es ist lustig, es ist pfiffig geschrieben. Und es hat nicht den Druck, oh mein Gott, der neue Zurück in die Zukunftsfilm kommt raus. Mhm. Und das ist, ja, das Ergebnis spricht, finde ich, für sich, auch wenn das Spiel leider sehr untergegangen ist. Aber Game of Thrones und Walking Dead kommen ja auch richtig gut an und sind richtige Verkaufsschlager und, wie ich finde, auch zu Recht. Die fangen halt auch nicht alles ein, was die jeweiligen Serien reizvoll macht, aber sie fangen einen großen Teil dessen ein, die Kommunikation und das Entscheidungen treffen. Das ist ja das Große bei Telltale. Ja, ich glaube, das fällt so ein bisschen in die Richtung, was du, Joel, der gesagt hat, einfach, dass sie mutig sein müssen, dass sie sich was trauen müssen mit den Lizenzen. Ich glaube, Telltale, sie machen das mittlerweile schon ein bisschen lange vielleicht und die Formel ist immer wieder dieselbe.
Ja, und aber Programmierer könnten sie auch mal einstellen, das wäre auch nicht so schlecht.
Ja, sie könnten mal lernen, mit ihrer Engine umzugehen, ja, die sie schon seit 10 Jahren benutzen.
Ja. Ich glaube, da hat sie auch etwas verändert, im wie wir Franchises wahrnehmen. Weil früher war es einfach, der Film ist draußen, wenn du jetzt nichts rausbringst, dann ist kein Interesse mehr da. Und wir leben jetzt in einer Zeit von Multi-Franchises, von Shared Universes, ob das Batman-Spiel ein Jahr nach dem Batman-Film rauskommt, das ist dann wahrscheinlich schon ein halbes Jahr vor dem nächsten, wenn sie mal endlich einen Regisseur finden, aber okay. Es ist quasi, du bist nicht mehr unter Zeitdruck, weil sowas wie Walking Dead und Game of Thrones, die gibt es, die sind da. Und es wird immer Hype hier sein. Das heißt, du kannst quasi die Marke, die dein Spiel hat, um attraktiv zu sein, wird auch noch in 2 Jahren attraktiv sein. Und das ist vielleicht der große Vorteil, der die Programmierer jetzt entstresst, weil so wie Riddick quasi auch eine alternative Geschichte war, hast du quasi dieses Zuckerl, hey cool, da geht's weiter in eine neue Richtung und das ist wirklich toll.
Perfekt. Ein wunderschönes Schlusswort, wie ich finde. Könnt ihr mir da zustimmen? Oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, das uns jetzt auf der Zunge brennt, das noch raus muss?
Schlacht um Mittelerde 2 ist scheiße.
Na, Quatsch.
Nee, das war gut.
Okay, jetzt hast du es geschafft. Du und ich, vor die Tür. Los.
Hier, Fun Fact, es ist ein offenes Geheimnis, wenn ich mir heute ein Spiel wünschen dürfte, egal ob Filmlizenz, irgendeines, es wäre Schlacht um Mittelerde 3. Ich warte so lange schon auf so ein verdammtes Fantasy-Mittelalter-RTS, das irgendwie gut ist und am liebsten im Lord of the Rings-Universum.
Ja, geht mir auch so.
Ja, ja, aber dann soll es wie Schlacht um Mittelerde 2.1 sein.
Und da halt da die Filme langsam durch sind, weiß ich ganz genau, da wird nie was kommen und
man weiß
das
nie.
Kackt mich an.
Und mehr wie Teil 1 als wie Teil 2.
Mehr wie Teil 1, dann wird's super.
Okay, ja gut. Ja, wir lassen was dabei. Dann würde ich sonst sagen, machen wir hier langsam den Deckel drauf auf den 42. Game Talk. Hier am Ende, ich erwähne noch einmal die Shownotes. gametalk.fm/filmlizenzspiele. Da findest du auch noch wieder die Links zu erwähnten Spielen. Hier vielleicht noch ein bisschen Gameplay zum einen oder anderen. Natürlich zum Podcast vom Wolfi, zum Podcast vom Phil, zu irgendwas, was der Leo macht und so weiter. Also schaut da rein. Vielen, vielen Dank hier an euch, meine lieben Gäste. Vielen Dank Phil, vielen Dank Wolfi, vielen Dank Leo fürs Mitplaudern.
Dankeschön.
Nichts zu danken, wir danken.
Hat mich gefreut.
Mir hat es wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn du jetzt denkst, interessantes Thema. Übrigens, wir haben auch schon einen Podcast aufgenommen, nicht nur zu den erwähnten Telltale-Spielen, sondern auch noch zum umgekehrten Szenario, zu Filmen, die auf Spielen basieren. Guck mal in die Shownotes, ich werde die Episode da auch noch verlinken. Ja, wenn du noch ein paar Anmerkungen hast, sehr, sehr gerne immer her damit. gametalk.fm/kontakt, eigene Erfahrungen mit ganz, ganz schlechten Spielen, wo du jetzt denkst, ach, wie konnte dir die nur auslassen, wie konnte dir das nur vergessen? Umgekehrt vielleicht auch Erfahrungen mit sehr guten Filmlizenzspielen, immer her damit. Ich sag's nochmal, gametalk.fm/kontakt. Dann danke ich dir da draußen jetzt noch sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
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 Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.